Moin Moin, wir sind Julia und Alex vom Karrierefjord, einem Projekt der Wirtschaftsunion Schleswig.
Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und es nichts Schöneres gibt.
Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat.
Nu geidert los.
Hallo liebe Schleiffreunde, willkommen am Schleswiger Hafen. Wir sitzen heute mit Julia. Moin Julia.
Moin.
Und unserem Gast Arndt. Hallo Arndt.
Moin. Bin ich des Moins nicht würdig? Du sagtest Hallo.
Fängst du jetzt schon so an gleich?
Man muss gleich stänkern und sticheln.
Also wie ihr merkt, das wird heute ein sehr spannender Podcast. Wir haben einen kontroversen Gast eingeladen. Nein, Arndt, ich wollte einfach ein bisschen Variation reinbringen und dachte, danke, dass du als geborener Süddeutscher.
Ja, alles hinter Hamburg ist ja süddeutsch.
Verstehe.
Also es gibt sogar Leute aus Schleswig, die sagen, alles hinterm Kanal ist süddeutsch. Aber soweit würde ich als geborener Süddeutscher auch nicht gehen.
Das beruhigt.
Ja, das ist eine Frage der Perspektive. Früher war für mich Kassel Norddeutschland und gestern bin ich erschrocken, als jemand behauptete, aus Hannover kam, dass er aus Norddeutschland kommt.
Hannover?
Bitte. Ja.
Ja, ist nicht. Also nochmal große Props für den Erfinder des Slogans, der echte Norden. Ich bin ein großer Fan des echten Nordens, weil wir in Schleswig-Holstein sind im echten Norden. Also, moin moin Arndt.
Dankeschön. Moin Julia.
Moin.
Moin Alex.
Wir sitzen hier bei der Bürgermeisterin am Schleswiger Hafen und genießen ein bisschen den Trubel inmitten der Sommergäste. Ihr werdet heute also im Hintergrund ganz viel von der Lebendigkeit der schönen Stadt an der Schlei mitbekommen. Viele von euch werden Arndt schon kennen, eventuell auch ohne es zu ahnen. Für alle anderen stellt Julia ihn euch jetzt vor.
Oh yes, ich versuch's mal, ne? Grätsch rein, wenn was nicht stimmt oder danach schnacken wir noch darüber. Ja. Im Jahr des Mauerbaus ist Arndt Rüskamp in Essen im Ruhrgebiet geboren. Noch heute ist er dort sein Wohnsitz. Sein Zweitwohnsitz ist aber in Missunde an einem geheimen Ort, wo er seine Liebe zur Schleiregion ganz besonders gut ausleben kann. Den Grundstein für seinen beruflichen Werdegang legt Arndt mit dem Studium der Publizistik, Politik und Germanistik. Stopps macht er dann beim WDR als freier Autor, Moderator und Redakteur, sowie als Chefredakteur für die Zeitschrift Tourenfahrer, als Direktor für Öffentlichkeitsarbeit im Industrieverband Motorrad und im Bereich Marketing. Ja, und heute? Heute ist er geschäftsführender Inhaber des Verlages Hellblau in Essen und ist Autor und Schriftsteller. Viele seiner Bücher sind den Menschen hier in der Region bekannt, vor allem, weil sie echt nordisch sind. Die Schleidiva, Am Haken und ganz neu Der letzte Captain und viele mehr spielen im echten Norden. Die meisten von Arndts Büchern sind Krimis. Ja, nur wie kommt es nun, dass ein waschechter Ruhrpottler den Norden so liebt und ihm viel Raum in seinen Werken lässt? Wie hast du diese Leidenschaft entdeckt? Entstehen die Bücher zumeist direkt hier an der Schlei? Und ja, wir haben noch so viele Fragen mehr, wie auch immer. Lass uns starten. Wir wollen ganz, ganz viel wissen. Ich hoffe, das war alles fein so.
Ganz wundervoll. Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass du die Bücher als nordisch eingeschätzt hast, weil mir das so wichtig ist und weil ich das hier so mag. Und wenngleich ich, wie du richtig gesagt hast, aus dem Ruhrgebiet komme, liegt mir der Norden am Herzen und im Blut. Manchmal fließt das dann auch. Das ist ja das Wesen der Krimis.
Jetzt wollen wir rausfinden, wie das entstanden ist. Ne? Aber Alex, du startest nochmal.
Ich starte nochmal, denn auch wenn Arndt, wie ihr schon gemerkt habt, ein Mann der Worte ist und auch als Radiomoderator ein absoluter Profi, was das Interviewen und die Sprache angeht, uns eigentlich nicht nötig hat, wollen wir trotzdem mit unseren Warm-up-Fragen starten. Vielleicht haben wir die heute nötiger als unser Gast. Deshalb unsere beliebt und bekannten Fragen zum Einstieg, nämlich die erste: Wo ist dein Lieblingsplatz in der Schleiregion?
Man darf keine Angst vor Pausen haben. Darum lasse ich eine Pause, denke nach, während ich auf die Schlei schaue. Und es gibt hier ganz in der Nähe einen Lieblingsort. Es handelt sich dabei um die Esso-Tankstelle schräg gegenüber der Schleswiger Werkstätten. Ich sage euch auch, warum dies mein Lieblingsort ist.
St. Jürgener Straße.
Genau. Dort entflammte sozusagen meine Liebe für die Region. Ich hielt dort einstmals, 94, 95, keine Ahnung. Und der Tankwart war so nett. Das ist der wahre Grund dafür. Und wann immer ich jetzt da entlang fahre oder aber tanke, erinnere ich mich an die freundliche Aufnahme. Menschen entscheiden. Dass es hier überall richtig schön ist, steht ja völlig außer Zweifel. Und wer das leugnet, war noch nie hier. Aber Leute, der Tankwart bei Esso, cooler Typ. Und ja, also weiß ich nicht, so auf der Wappen von Schleswig irgendwie mal Schlei rauf und runter geht immer. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass ich dann einfach keine Entscheidung treffen muss. Da gibt es ja Captain und der entscheidet, wo es lang geht. Das ist ganz angenehm.
Sehr schön.
Ja, ich bin immer noch, ich dachte, was kommt jetzt bei dieser Esso-Tankstelle? Die kenne ich natürlich auch, seit ich irgendwie ein Kleinkind. Mein Opa hat da jede Woche getankt. Das war, also der hatte noch so feste Zeiten, ne? Montags tanken, danach zum Einkaufen, Oma rauslassen, warten. Und das war immer Esso-Tankstelle. Also ich habe da also wirklich eine Geschichte hinter, aber dachte, was ist jetzt da schön da oben? Aber, oder was kommt jetzt? Aber die Geschichte ist wirklich gut.
Also das stimmt. Shoutout an den tollen Tankwart, der
immer noch da ist.
Der den Grundstein gelegt hat für unseren Termin heute.
Ich fragte nach dem Weg. Navis gab es noch nicht.
Ja.
Wir fragen die Frage trotzdem, aber vielleicht erklärt sich's von alleine. Tau. Vielleicht kommt was anderes. Was ist dein Lieblingsrestaurant hier in der Region?
Überraschungsfrei. Es ist natürlich die Bürgermeisterin. Wir sitzen hier draußen vor der Tür und wie du eingangs schon sehr richtig gesagt hast, hören wir, dass die Musik leise spielt vielleicht. Wir hören die Menschen vorbeiflanieren. Der Wind rauscht, manchmal fährt ein Schiff längs. Und selbst wenn es hier nicht schmecken würde, wäre ich hier besonders gerne. Und das hat mit den beiden Katrins zu tun, die einfach ähnlich wie der Tankwart bei Esso nett sind. Bei mir geht es oft um Menschen.
Sehr schön.
Wunderbar. Kann ich auch nur unterstreichen. Was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung in und um Schleswig?
Immer meine nächste Lesung natürlich, zu der ihr, liebe Leute, die ihr jetzt zuhört, herzlich eingeladen seid. Und was mich richtig umgehauen hat im letzten Jahr, weil da war ich erstmals dort lesend zu Gast, war das Nordenfestival. Und ich habe ein Festival in der Form bislang tatsächlich noch nie erlebt, was insbesondere, also nicht nur dem tollen Angebot in jedweder Hinsicht, kulinarisch, kulturell, sondern der Stimmung geschuldet ist. Ich traf auf ganz viele extrem nette Menschen und da sind sie wieder. Und ich hätte mich mit jedem gerne an einen Tisch gesetzt und Flammkuchen gegessen. Also Nordenfestival, Leute, im nächsten Jahr, in 2021, dann hoffentlich wieder, don't miss it.
Wir müssten so eine Strichliste führen. Das ist ja einfach
das beliebteste, genau. Ein Klassiker in unserer Event. Jetzt aber Butter bei die Fische, wo du gerade deine Lesungen angesprochen hast. Das wollen wir natürlich jetzt nicht so ungenutzt vorbeiziehen lassen. Wann sind deine nächsten Lesungen hier in der Region?
Oha. Es fragt sich, wie weit der Regionsbegriff denn gedehnt werden darf. Im weitesten Sinne, im echten
Norden. Also Eckernförde nehmen wir noch mit rein.
Kaffee okay, dann, noch okay, dann kneife ich mir Travemünde. Also die ganze Wahrheit ist, dass der Captain, der bereits raus ist, durch mich höchst selbst Premiere gelesen werden wird am 13. Oktober bei Liesegang in Eckernförde. Das ist noch eine Weile hin, weil jetzt sind wir ja im August. Aber das ist in Corona-Zeiten eben so. Und wir werden dann erleben, ob es zu einer ganz gewöhnlichen Lesung kommen kann oder nicht. Und den Liesegängern fühle ich mich sehr verbunden, weil die bereits das erste Buch vor einigen Jahren ganz freundlich begleitet haben. Auch wenn ich den Tankwart schon nicht grüßen durfte, dann zumindest Maike Bebenroth in Eck.
Ja, auch ganz nette Menschen. Christian Liesegang hatten wir ja tatsächlich für unsere erste Folge hier im Podcast.
Das ja, sehr zu Recht.
Das war eine ganz tolle Geschichte, an die wir auch gerne zurückdenken. Wir haben es ja auch in unserer letzten Sommer-Special-Folge, als Julia und ich so ein bisschen Rückblick gehalten haben, auch gesagt, das war eine ganz tolle Stimmung da, nach Ladenschluss in einer Buchhandlung mal zu sitzen und sich in Ruhe mit Christian Liesegang zu unterhalten.
Habt ihr euch einschließen lassen?
Ja.
Gut.
Ja.
Und die Nacht dort verbracht in der
Wohnung? Nein, das nicht. Nee, irgendwann mussten wir dann doch raus. Aber die Telefone klingelten noch so im Hintergrund. Das war so ein bisschen gruselig. Aber,
ich werde das erfinden. Fürs nächste Buch.
Ja.
Ja, ja. Julia und Alex nachts in der Buchhandlung.
So, die letzte Frage. Du hast es gerade gesagt, 1994 warst du das erste Mal in Schleswig. Dann kannst du das vielleicht doch auch ganz gut beurteilen. Rückblickend, wie hat sich Schleswig aus deiner Sicht so in den letzten 10 Jahren, Pi mal Daumen, verändert?
Sehr dynamisch, wie ich finde, was insbesondere für natürlich die Freiheit gilt, also das alte Kasernengelände. Ich erinnere mich da deshalb gut dran, weil ich auch mal, ich verrate das jetzt hier, auch mal Soldat war. Und da gibt es gute und schlechte Erinnerungen und ich fuhr halt dort immer längs, viele Jahre lang. Und dann kam es eben zur Konversion und ich finde, die Freiheit trägt jetzt sehr zu Recht diesen Namen. Ein Gelände, auf dem viel möglich ist, das bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Kritik stand und wohl auch immer noch steht. Aber letztlich, wie ich finde, hat das für Schleswig einen ganz wichtigen Impuls gegeben. Es sind Menschen hierher gezogen. Und im Gegensatz zu manch anderem Bauvorhaben in der Großregion ist es doch gut gelungen, wie ich finde, die Menschen zu integrieren. Das ist schon toll. Bin da gerne. Schule gleich um die Ecke und so, das ist schon cool.
Mhm. Ja, ich meine, also 1994 war ja hier die Bürgermeisterin auch nicht. Also
nein,
hat sich ja auch viel getan. Das war noch, ich weiß nicht mal, ob da schon diese kleinen Fischbuden mal waren, dieser Container. Ich weiß nicht, ich war sehr klein. Irgendwann
standen
hier so Container und man konnte Fischbrötchen essen. Mehr nicht.
Ja, auch das
kommst hat sich... Kommst du hin, oder? Mitte der 90er?
Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Ich erinnere das genauso, wie du das gerade geschildert hast. Und die Atmosphäre hier finde ich deshalb so angenehm, weil sie nicht allzu touristisch ist. Also die Chance, hier auf Menschen zu treffen, die tatsächlich hier leben, ist relativ groß. Das finde ich sehr angenehm.
Ja, das ist so ein, also ich finde immer, das ist ein Mix. Und es kommt auf die Jahreszeiten drauf an. Also ich finde, im Winter, man kann sich im Winter hier hinsetzen, man wird immer Menschen treffen. Irgendwie aus einem weiteren Bekanntenkreis. Jetzt ist so Hauptsaison, da merkt man schon, es ist halt einfach schwierig, einen Platz zu gehen. Und der ein oder andere wird vielleicht einfach mal dann doch 500 Meter weitergehen. Aber es durchmischt sich auch mit den Seglern.
Man schaut mich oft ratlos an, wenn ich denn sage, dass meine Lieblingszeit in und an der Schlei, an der Schlei, tatsächlich der Spätherbst ist. Weil da gehe ich, weiß ich nicht, in Misshunde in den Wald und ich treffe niemanden. Nicht, dass ich keine Menschen mögen würde, aber da ist es dann wirklich so friedlich, dass ich mir keinen besseren Ort vorstellen kann.
Hast du mich noch nicht beim Pilze sammeln da gesehen? Ich bin aber auch ganz tief in den Rabatten drin, man sieht mich nicht.
Das klang jetzt schon fast so nach so einem Fazit und wir könnten jetzt mit dem Podcast eigentlich aufhören.
Man sieht nur so, irgendwo rote Haare irgendwo durchgucken, das war's, weil ich da...
Ich werde darauf achten in diesem November.
Sehr schön. Du hast ja eben schon erzählt, dass du eben an der Tankstelle das erste Mal Kontakt zu den netten Schleswigern hattest. Auf welchem Weg warst du denn da oder wie bist du denn überhaupt hier in die Region gekommen? Was hat dich damals motiviert? Du warst mit dem Motorrad vielleicht unterwegs oder mit dem Auto? Oder?
Das war der pure Zufall. Ich muss ja bei der Wahrheit bleiben. Ich suchte eine Unterkunft. Ich hatte zu arbeiten, ich hatte einen Termin in St. Peter. Und von Essen aus erschien mir das alles irgendwie doch gleich ums Eck. Und dann dachte ich, also ob ich jetzt in Brodersbü hier auf dieser nördlichen Seite der Schlei ein Ferienhaus finde oder in St. Peters ja auch schnuppe. Und so kam es, dass ich
in Brodersbü... Es tut mir leid, dass ich so lachen muss, aber es ist einfach, ich erlebe das so oft, dass Leute echt so, wieso, das ist doch nur eine halbe Stunde. Nein, es ist eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei. Es ist Wahnsinn, kann sich richtig was von da drüben hier...
Ich habe schon eine Dreiviertel geschafft.
Gerade erst vor 6 Wochen, Bayern, komm hierher. Wieso, das ist doch nur eine halbe Stunde. Eine Stunde sind wir gefahren. Ich sage, ich hab's euch gesagt.
Jupp.
Wird immer unterschätzt. Das ist groß hier.
Ja, also ich bin sehr dankbar und sehr glücklich. Also nichts gegen euch, liebe Leute an der Westküste, aber dann doch glücklich und froh, hier gelandet zu sein. Und es war dies auch wieder zufällig. Also es gab, okay, Internet gab's, aber dieses Angebot wurde nicht übers Internet kommuniziert. Die Touristik, glaube ich, hier war auch noch nicht so weit. Und dann war es ein Haus, von dessen Terrasse aus man einen Blick über die große Breite bis hierher nach Schleswig hatte.
Und dann war es vorbei.
Da gibt es ja so viele Möglichkeiten nicht. Und ich sagte, hier möchte ich bitte bleiben dürfen. Und ich bin so dankbar, dass das dann irgendwie nicht später gelungen ist. Wir haben ein Haus gekauft und ja.
Was macht denn die Region so attraktiv für dich?
Ich stand unlängst in der Geltinger Birk. Ist jetzt nicht unbedingt direkter Einzugsbereich, dennoch sage ich das. Es gab links
können wir rausschneiden,
und rechts neben mir niemanden. Und vor mir gab es Wasser und ich erahnte Erre auf der anderen Seite des Horizonts sozusagen und fühlte mich sehr verbunden mit dieser gesamten Region. Ich neige nicht zu Esoterik, aber die ganze Wahrheit ist, sobald ich über den Kanal fahre, fühle ich mich verbunden. Und ich kann das nicht näher beschreiben, ich könnte irgendwas erfinden, aber das tue ich ja in den Büchern schon ausreichend. Ich fühle mich dieser Region und den Menschen sehr verbunden. Das ist irgendwie der hohe Himmel. Also würden wir jetzt Fernsehen machen, könnten wir jetzt einmal über die Schlei rüber schwenken nach Fahrdorf und dann gucken wir diese gestaffelten Wolken an. Schöner geht's nicht.
Weil ich dachte eigentlich, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du aus Essen-Kupferdreh kommst. Und das ist ja, eigentlich liegt ja auch da an der Ruhr und am, welcher Stausee ist, Bredeney?
Nein, das ist der Baldeneysee.
Der Baldeneysee. Das muss ja eigentlich so ähnlich optisch aussehen wie hier.
Ja, das ist in der
Tat so. Aber die Leute sind nicht so nett, habe ich jetzt rausgehört. Weil ich so über nette Leute weiß.
Es ist natürlich einfach voller. Also da wohnen, weiß ich nicht, roundabout 5 Millionen Menschen.
Ja.
Und da gibt es solche und solche wie hier auch, aber es sind eben viele. Und damit komme ich zunehmend schwer klar und bin dankbar, wenn das hier überschaubarer ist. Die Strukturen sind kleiner. Eins meiner ersten sehr angenehmen Erlebnisse mit Verwaltung war zum Beispiel, also jetzt mal Grüße ans Amt Ostseefjordschlei. Nein, heißt das so? Das heißt, wie heißt denn das Amt? Das heißt so, ich telefonierte dort mit einer Sachbearbeiterin. Es ging um Abwasser, Wasser und diesen ganzen Tralala. Und ich dachte, ich müsste nun 12-stellige Buchstaben und Ziffernkombinationen aufsagen. Nein, diese Mitarbeiterin kannte mich beim Namen. Ich sie dann auch rasch. Und wir konnten alle Angelegenheiten in einem Telefonat erledigen. Leute, wow. Ihr wisst...
Ohne Termin, womöglich noch.
Ja. Und liebe Leute, die ihr in Frankfurt, München oder Berlin wohnt, das ist der Hammer.
Ja. Ohne Termin einfach. Also.
Und das Wasser ist mindestens genau, okay, das Wasser ist sehr kalkhaltig, aber sonst ist es schon toll.
Dürfen wir mal ein bisschen zu deinen Büchern kommen und zu deiner Arbeit als Schriftsteller? Entstehen deine Bücher oder jetzt so gerade die nordischen,
ja.
Entstehen die auch vor allem hier an der Schlei? Du hast ja auch gesagt, ein geheimer Ort. Ist das so dein Rückzug und sagt, okay, hier gibt es jetzt eine Phase und da entstehen Bücher. Beschreib das mal, ist das so oder stellen wir uns das so zu einfach vor?
Ich stelle mir das so eremitisch vor. Der Arndt schließt sich ein in Missunde in seiner Höhle und schreibt dann ein Buch, reizbefreit und nur alleine nackt im Wald beim Pilz zu suchen.
Ich täte das genau jetzt, weil ich bedauerlicherweise einen sehr weit vorgezogenen Abgabetermin einzuhalten habe. Das ist mindestens ambitioniert und es ist so, wie du sagst. Allerdings, das mit dem Nacktsein dann doch nur in der dunklen Jahreszeit, möchte da niemand verschrecken. Und ja, ein Buch entsteht ja in verschiedenen Phasen. Es braucht sowas wie eine Idee, die entstand. Ich kann das gerne konkret machen. Beispielsweise fürs Übernächste vor etwa 2 Wochen, als ich auf Erre war. Ich will dazu jetzt nicht viel weiter verraten, aber Erre wird dann in diesem übernächsten Krimi eine ganz wichtige Rolle spielen. Im Anschluss daran, obwohl ich zu schreiben hatte, habe ich prokrastiniert, bin nach Seebühl gefahren, Nolde-Museum. Und auch das Nolde-Museum wird eine Rolle spielen. Also ich besuche die Handlungsorte alle, um auch irgendwie keinen Quatsch zu erzählen. Und dann geht es ans Schreiben. Da gibt es diszipliniertere Kolleginnen und Kollegen, als ich es bin. Ich bedauere das, aber auf den letzten Drücker kriege ich es irgendwie noch so raus.
Aber habe ich gerade richtig verstanden? Es ist tatsächlich so, eins ist jetzt gerade fertig, das nächste ist da und das übernächste, also das ist wirklich schon so eine Planung.
Ja, das ist, finde ich, anstrengend, weil das ist ja nicht
ich
nur...
Ich habe jetzt auch gerade gedacht, so wow, weil es wäre jetzt für mich also echt so ein wahnsinnig kreativer Druck im Kopf. Ich weiß, dass man immer, man muss ja auch das entwickeln und Ideen haben. Kannst du das so auf Schnipp dann?
Ja, das ist nicht das Ding.
So, für mich entrücken.
Ja, also zumal ich ja auch noch für die extrem netten Kollegen, das ist dann das, der nächste Gruß, der Maltit, Kurzkrimi schreibe für Eckhardt und die Truppe da auf der Karlshöhe. Und auch die Geschichten sind dann ja im Kopf. Das sind ja Figuren und ich muss dann schon mal so ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht durcheinander haue. Das würde man mir nicht nachsehen, fürchte ich.
Ja.
Jo.
Cool. Also ja, ich kann es mir kaum vorstellen, dass man so, weiß nicht, so viele Geschichten im Kopf, aber wahrscheinlich ja, wenn man dazu geboren ist, dann passiert das vielleicht automatisch, oder? Und man muss es dann vielleicht runterschreiben?
Es gibt sehr zu Recht die Haltung, sei dies ein Handwerk wie jedes andere. Das ist sicher so. Ich habe das immer behauptet, dass Journalismus ein Handwerk ist wie jedes andere auch. Und nehme das auch nicht zurück. Das ist Handwerk, das kann man auch lernen. Vorausgesetzt, man hat ernsthaft Interesse an Menschen. Wenn man das nicht hat, sollte man es bleiben lassen. Beim Schreiben fiktiver Texte ist das noch ein bisschen anders. Ich glaube, es braucht auch Talent. Das Handwerk habe ich nie erlernt, sondern das kommt so aus mir heraus, sehr zum Leidwesen der Lektorinnen und Lektoren, die natürlich ja, auch ganz gerne mal so einen Text hätten, der den genretypischen Eigenschaften entspricht. Aber
der aus dem Lehrbuch ist.
Ja, ne, so die Heldenreise, also wer sich damit mal beschäftigt hat, der Dreiakter, nicht meins, sondern ich lebe von Szenen wie der, in der wir drei jetzt hier sind. Und ich höre und sehe, ich bin konzentriert auf euch, keine Sorge, aber ich höre und sehe das Kind, das hier mit seinem Plüschbären vorbeiläuft. Und es ist nicht auszuschließen, dass das Kind mal irgendwann auftaucht, weil das bleibt.
Okay.
Ja. Und das ist eine Geschichte. Das stürzt vielleicht, schlägt das Knie auf. Und in dem Augenblick entscheidet es sich, wer dem Kind beispringt und hilft. Also die Geschichte hinter dem Offensichtlichen. Und dazu taugt unser Leben, erfreulicherweise.
Ich muss das jetzt noch mal so ein bisschen für mich klar kriegen. Wie der zeitliche Ablauf ist, in dem so ein Buch entsteht. Also wenn jetzt gerade das Neue quasi raus ist, du schon schreibst für das, was dann nächstes Jahr erscheint und aber auch schon eigentlich schreibst oder Ideen sammelst oder skizzierst für das Buch, was dann übernächstes Jahr erscheint. Also du brauchst wirklich so ein Jahr, um ein Buch zu schreiben, was irgendwie bummelig 300 bisschen Seiten.
Ja, also ich brauche nicht das, also es ist genauso, wie du gesagt hast, ich habe dem nichts hinzuzufügen, aber ich benötige jetzt kein ganzes Jahr, um ein Buch zu schreiben, das würde
ja
nicht funktionieren.
Nicht rund um die Uhr.
Aber brutto.
Ja.
Tatsächlich brutto und es sind immer drei irgendwie in meinem Kopf mindestens und dann gibt es ja die Situation auch, dass ich nochmal auf Ältere angesprochen werde oder aber im Rahmen von Festivals aus älteren Büchern lese und dann wundere ich mich immer und frage mich, wer hat das denn geschrieben?
Aber auch das aktuelle, der letzte Captain, wenn du jetzt daraus liest, ist das ja schon ein älteres Buch für dich. Also wenn du jetzt auf Lesereise gehst im Oktober oder die Premierenlesung im Oktober hast, wie du gesagt hast, bist du ja gedanklich schon mit dem nächsten fast fertig und musst ja dann quasi dein altes Buch selber erst nochmal lesen, um auch die passenden Szenen zum Vorlesen rauszusuchen oder sowas. Also das ist ja jetzt nichts Frisches dann für dich, für uns schon.
Ja, auch das ist wahr. Ja. Auch da unterscheide ich mich von Kolleginnen und Kollegen, die Lesungen sehr gut vorbereiten. Dafür gibt es gute Gründe, sich dann die entsprechenden Stellen rauszusuchen. Ich mache das manchmal so, dass ich im Rahmen einer Lesung das Buch einfach aufschlage auf einer beliebigen Seite und dann gucke ich mal, was da steht und dann versuche ich mich zu erinnern an Buschi. Ah, Buschi war weiß ich jetzt wieder, ne, das ist Seite 116, da steht Buschi. Wir kennen uns noch nicht lange genug, aber ich bin sicher, du bist keine Lusche. Und ich erinnere mich an diesen Charakter von Buschi, Buschkowski. Und dann spreche ich auch mit Lesungsgästen über diesen Menschen. Und so ergibt sich dann manches auch zufällig.
Wer sind denn vor allem deine Leser? Also ich glaube, dass es viele hier in der Region sind, weil sie sich... Kannst du, weiß ich nicht, anhand von Statistiken oder so sagen, dass du vielleicht auch den Norden hinter Hamburg bringst? Oder, ja, erzähl mal, ist das so oder ist es doch sehr regional hier?
Ich kann das nicht belegen, nicht statistisch belegen, sondern kann nur aus zufälligen Begegnungen letztlich berichten. Und die sind so, dass ich, als ich zum Beispiel zum letzten Mal hier im letzten Sommer bei der Bürgermeisterin gelesen habe, waren es Touristinnen und Touristen, die zu mir kamen und sich gefreut haben, dass ich ihnen die Region näher gebracht habe. Denen habe ich darüber erzählt und die kaufen diese Bücher, die es ja überall zu kaufen gibt, dann auch in Stuttgart beispielsweise und erinnern sich gerne an ihren Urlaub. Das ist eine Gruppe. Die andere Gruppe, die natürlich für mich viel schwieriger gut zu bedienen ist, ist die Gruppe der Einheimischen. Wenn ich euch, die ihr hier geboren seid, was über eure Region erzähle und spreche zum Beispiel einen Ortsnamen falsch aus, dann ist das extrem unangenehm. Also Alex sagte vorhin zum Beispiel, ich sei in Essen-Kupferdreh geboren. Das ist grundsätzlich richtig, aber der Stadtteil heißt Kupferdreh, weil die Schiffe einst dort über die Ruhr fuhren und die drehten, ne, die transportierten Metall und so, und die drehten darum, also ne, das Kupfer 3. Und ich versuche das zu vermeiden, aber das ist nicht immer zu gewährleisten. Ich bleibe im Gespräch und bleibe da sensibel und wenn jemand sagt, nee, das haben wir immer anders gemacht, dann nehme ich das dankbar an. Also Leserinnen und Leser gibt es hier regional, aber die kommen irgendwie auch aus aller Herren Länder. Also ich habe auch Leserinnen und Leser in Dänemark beispielsweise. Die kommen eigens über die Grenze zur Lesung. Leute, das ist der Hammer.
Cool. Ja, ja, weil du gerade sagst, mit dieser, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Zum Beispiel dieses Y am Ende. Ne?
Ja.
Also ich kriege mich immer nicht ein, wenn Besuch auch kommt, so Hattebeer Landchaussee oder Hattebeer Chaussee. Das heißt Hattebeer Chaussee. Ja? Und das ist der Ort Hattebü, nicht Hattebey. Und
warum
das heißt
dann
nicht Gammel Bay, sondern Gammel Bü. Weil das ist so, das wirklich der ganz einfachste, oder? Das ist wirklich, klar, ist es genauso, ja, wenn man nach Bayern kommt und genau. Die wollen dann einem sagen, was ein Ochkotzel ist oder was weiß ich. Klar, aber das ist schon so, ne?
Meine Navi-Stimme sagt Wesebayer Straße.
Ja, also, da möchte man doch mal ganz kurz hier schütteln.
Aber gerade für die Einheimischen sind deine Geschichten ja auch attraktiv, weil eben ja reelle Orte und auch teilweise reelle Personen vorkommen. Oder man meint zumindest den einen oder anderen mal zu erkennen, auch wenn du es bestreitest. Siehst du dich oder erkennst du dich denn als Botschafter für die Region? Ist das in deinem Selbstverständnis mit drin, dass du die Region ja in die Welt bringst und jeder, der dein Buch liest, auch was über unsere schöne Gegend erfährt?
Das wäre natürlich vermessen und das würde ich weder für mich in Anspruch nehmen noch behaupten wollen. Tatsächlich aber bemühe ich mich darum, der Region zumindest gerecht zu werden. Ich habe in den zurückliegenden Krimis immer wieder kleine Veranstaltungen mir ausgedacht und erfunden. So beispielsweise ein Malfestival in Sundsacker gegenüber von Arnis an der Schlei. Und ich finde, die Region gehört angemessen vermarktet. Und wenn man rausgeht mit der Staffelei und malt das, was man sieht, vom Himmel bis zum Wasser, dann kommt man in Kontakt mit der Landschaft. Das finde ich, seid mir nicht böse, angemessener als ein Fischmarkt, auf dem ich alles kaufen kann, nur keine Fische.
Ich weiß jetzt nicht, welchen du meinst.
Insofern ist es mir wichtig, ein Bild zu zeichnen, dass der Region gerecht wird, ohne dass es kitschig wird.
Ja.
Also hier leben ja Menschen und die arbeiten und die schwitzen und die haben Sorgen und Nöte und die freuen sich. Also es ist ja nicht nur gelber Raps und nicht nur Landarzt. Aber es ist eben auch Landarzt und es ist auch gelber Raps. Das ist nicht erfunden, das gibt's hier alles. Mhm. Aber das Bild ist natürlich breiter, größer, vielseitiger, ganz lebendige Region. Und ich hoffe, dass ich einen kleinen Beitrag leisten kann, dass Menschen sich hier wohlfühlen und vielleicht auch sagen, ach komm, wir gucken mal, ob wir nicht hier irgendwie einen Job finden. Gibt's ja.
Ja, aber das ist ja auch, das meinte ich ja, das ist ja deine bewusste Entscheidung. Also du könntest dich ja natürlich, weil du die Region so toll findest, hier inspirieren lassen, aber in deinen Werken alles so weit umbenennen und so fiktiv machen, dass es eben nicht erkennbar ist. Aber es ist ja deutlich erkennbar und das ist ja deine Philosophie dann. Und von daher gehst du ja bewusst mit der Region auch so um als Naturalist, wenn wir jetzt mal bei der
Ja, das, hat, das hat Reportagecharakter bisweilen, tatsächlich. Aber das findet nie ohne Rücksprache statt. Also ich beschreibe natürlich einen Weg, weiß ich nicht, über die B76, über Fahrdorf und Fleckebü nach Eckernförde. Da gibt es nicht viel zu verheimlichen. Ja, dann frage ich nach dem Weg, genau. Und zack, bin ich in Gübi gelandet. Nein, es gibt Handlung angesiedelt in Orten und ich frage dann vorher. Also ne, da gab es auch mal schlimme Sachen, die in Sehestedt passiert sind. Und ich habe natürlich vorher denn die Bürgermeisterin damals noch gefragt. Jetzt gibt es einen Bürgermeister, hallo Thorsten. Und ich frage die vorher, ob es okay ist, wenn ich Handlung hier ansiedle und wenn ich sie irgendwie quasi zu bösen Buben mache. Aber wenn man denn die Geschehnisse nachverfolgen möchte, dann kann man das tun bis auf den Zentimeter. Und dort habe ich ein Bull-Turnier erfunden, das wir jetzt auch stattfinden lassen. Also da kann man dann wieder hingehen und kann da Bull spielen.
Was ja auch nicht deine einzige Veranstaltung ist, die du erfunden Nein. hast und die dann Wirklichkeit geworden bist.
Genau,
ist.
Das stimmt.
Also, ja. Diese Kunstgeschichte, die du eben ja schon gesagt hast, die war ja auch erst in deinem Buch und jetzt gibt es tatsächlich ein Sommerkunstfestival in Eckernförde. Hast du mal ein Schlauchbootrennen erfunden, was dann passiert ist?
Wir sind ja unter uns. Das hat große Freude gemacht. Das hat, glaube ich, weiß ich nicht, 4-5 Mal stattgefunden. Und dann kamen auch die freundlichen Kolleginnen und Kollegen des Norddeutschen Rundfunks. Hallo Christine. Und es gab dann zu meinem Erschrecken am Abend im Schleswig-Holstein-Magazin ein Standbild hinter den Moderatoren. Dieses Standbild war aufgenommen von der Holzbrücke in Eckernförde aus. Und man sah mich in einem Gummiboot unterhalb der Brücke. Und was man vor allem sah, war das, was man gemeinhin als Bauch bezeichnet. Das war mir extrem unangenehm. Aber so kann es gehen, wenn man sich in die Öffentlichkeit wagt.
Also hast du dir extra als Verkleidung einen Bauch umgeschnallt.
Danke. Du bist mein Retter.
Neben Erfinder von Veranstaltungen in deinen Büchern, wie schwer ist es denn heutzutage, ein Schriftsteller zu sein oder vielleicht auch unter wirtschaftlichen Aspekten vom Schriftstellen zu leben?
Ich glaube, für Paul Auster ist das relativ leicht. Und dann gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen, die davon mehr als gut leben können, weil das, was da am Ende bei rauskommt, dann natürlich im Wesentlichen mit der Zahl der verkauften Bücher zu tun, natürlich auch mit Lesungen, klar. Aber 98% der Menschen, die schreiben und auch veröffentlichen, können davon nicht ansatzweise leben. Ich bin erfreulicherweise nicht darauf angewiesen, weil ich meine Brötchen noch anderweitig verdienen kann. Aber ich glaube, das ist nicht zwingend abhängig von der Qualität dessen, was die Kolleginnen und Kollegen schreiben, sondern das ist, weiß ich nicht, von vielen Faktoren abhängig. Du musst einfach vorne auf dem Tisch liegen mit dem Buch und die Menschen, möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, aber sie kaufen, was sie sehen. Das gilt für viele Produkte, ja. Und wenn man denn da vorne auf dem Stapel liegt, dann greifen die Menschen da mal zu. Und ich bin nicht so naiv zu glauben, dass sich die Bücher bei Liesegang gut verkaufen, weil ich ein so genialer Schriftsteller wäre, der ich natürlich bin. Aber das wissen die Menschen ja nicht vor dem Kauf, sondern die nehmen das dann, was da liegt. Und wir, das ist vielleicht ganz interessant mal so für den Hintergrund, sind, so wir denn im Wesentlichen von der Kunst leben, bei der sogenannten Künstlersozialkasse versichert. Das klingt jetzt, als sei das eine extrem trockene Materie, ist es aber gar nicht. Das ist für ganz viele Menschen, die Musik machen in diesem Land, die fotografieren oder Schauspieler sind, eine ganz extrem wichtige Einrichtung, weil die, hallo liebe Angestellten, Arbeitgeberstatt übernimmt. Das heißt, ich zahle nur die Hälfte der Sozialabgaben und die andere Hälfte trägt die Künstlersozialkasse, eine Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland letzten Endes. Das ist für viele hilfreich, auch gerade jetzt, damit sie da nicht so ganz so doll in Bedrängnis geraten und nicht vollkommen unabgesichert sind. Aber die Illusion, dass ein jeder, der ein Buch veröffentlicht, nun Millionär wird, muss ich dann hiermit leider zerstören.
Ja. Du hast ja eben Musiker mit angesprochen. In der Musik ist es ja inzwischen so, dass die wenigsten Musiker von den verkauften Platten oder den gespielten, gestreamten Songs leben, sondern auch viel von den Veranstaltungen drumherum, Konzerte, Auftritte. Ist das in der Literatur, im Literaturbetrieb auch so, dass man mehr Geld mit Lesungen und Interviewterminen verdienen kann, als mit den verkauften Büchern?
Also ich nicht, aber tatsächlich arbeite ich oder lese ich auch nur ausnahmsweise für Gotteslohn, zum Beispiel hier bei der Bürgermeisterin, was hier reinkommt an Honorar, geht direktissima ohne irgendwelche Abzüge ans Hospiz hier in Schleswig. Und so gibt es immer wieder verschiedene Veranstaltungen, bei denen dann sinnvoll gespendet werden kann. Aber die meisten Autorinnen leben dann doch vom Verkauf der Bücher, wenngleich man auch da sagen muss, dass ich das, also ich weiß gar nicht, was kostet das Buch jetzt hier? 13 Euro, davon kriege ich irgendwie 7%. Entschuldigung, dass ich ganz auf den Tisch geschlagen habe. Ich erkläre das. Ich nahm ein Buch in die Hand und ließ es. Ich kann das gerne mal wiederholen, damit das auch transparent wird. Jetzt nehme ich das Buch hoch. Der Captain knallt und das hört sich ungefähr so an. Menschen, die Bücher schreiben, bekommen zwischen 7% und 10% des Verkaufspreises hinterher überwiesen vom Verlag. Und da kann man sich überlegen, wenn man, weiß ich nicht, 3.000 Euro im Monat verdienen will, ich bin schlecht in Mathe, habe ich nur 12 abgewählt, wie viele Bücher man verkaufen muss, das ist schon anständig.
Und wie steht es um, ich sag mal, neue Medien, E-Books, Hörbücher, also man muss sich ja, das ist ja auch, hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch enorm verändert. Wie steht es darum? Also muss man sich da auch anpassen, mitschwimmen, lohnt sich das da jetzt auch mal so platt?
Also niemand muss, das ist ein freies Land und wir sind in unserer Entscheidung frei und man muss allerdings feststellen, dass dieses Digitale einen größeren Raum einnimmt als noch vor 10 Jahren. Aber für die Erlössituation auf Seiten der Verlage und der Autoren ist das zu vernachlässigen, weil das wirklich Centbeträge sind. Das Gleiche gilt ja für Musiker, die über YouTube oder sonst wo, Spotify.
Das ist
ja
auch alles eine Witzveranstaltung.
Das ist alles.
Entschuldigung, ich kann mich immer wieder drüber aufregen. Mein Gott,
sehr
kauft
zurecht.
Euch eine Vinyl, eine
Bitte.
CD,
danke.
Ein Buch, das riecht eh besser, die sieht schicker aus. Ich habe gerade auch eine Vinyl ausgepackt. Ich meine, was ist denn das für ein Erlebnis? Also,
yep.
Und wir haben es auch in der Buchhandlung gesagt, dieses Riechen. Also sorry, mein Handy riecht nun jetzt nicht nach einem Buch oder
gut.
Nach einer CD oder was weiß ich. Ja, es ist so, das ist, da fehlt doch eine die Emotion, das Erlebnis, das fehlt dann halt. Das geht unter.
Das Haptische ist natürlich weg.
Und das sagt die Jüngste hier in der Runde übrigens.
Ja, ich bin ja
ich
auch
in
einem falschen Jahrzehnt geboren.
Und bei Vinyl kann ich nur zustimmen. Also natürlich, ich möchte sehen, wie sich diese schwarze Scheibe auf dem Plattenteller dreht. Und allein, bevor ich denn die Musik überhaupt höre, gefällt es mir natürlich, wie sich der Plattenteller dreht und wie sich der Arm senkt und wie die, so, naja.
Und vor allem möchte ich die Lieder in der Reihenfolge hören, die sich jemand als Künstler mal ausgedacht hat und dort einen Spannungsbogen kreiert hat. Und ich bin auch bereit, mir auch mal ein anderthalbminütiges Intro anzuhören, bevor das richtige Lied losgeht, was beim Spotify-Hören wahrscheinlich schon dazu führte, dass man weiterklickt, weil da in den ersten 10 bis 15 Sekunden alles passieren muss, was mich daran hält, das Lied zu Ende zu hören. Also das verändert ja wahnsinnig was. Ja.
Ich wusste gar nicht, dass ihr Senioren-Podcast macht.
Nein, ich wollte gerade, ich verjüngere das jetzt noch mal ganz kurz. Ja. Ich finde, am Ende macht es doch dann der Mix. Also nur zu sagen, wir ignorieren alles andere und sind nur Spotify und alles. Aber ich finde, manchmal möchte man ja genau den Song hören. Und dann, seien wir ehrlich, geht es natürlich am schnellsten ab die Post und los, als erstmal CDs und Platten durchzusuchen. Und wenn man halt mal Bock auf die ganze Platte hat, dann nimmt man sich die Zeit. Und das ist genau das Gleiche wie mit einem guten Buch. Das ist einfach zurücklehnen und zu lesen oder die Zeitung aufschlagen, statt halt nur immer pling pling.
Ich bin kein Neurobiologe, aber ich glaube, es macht was mit uns, wenn es auf der Zeitung einen Rand des Kaffeebechers gibt. Und ich glaube, es macht was mit uns, wenn das Buch mal im Sand gelegen hat, weil ich am Strand war und komme nach Hause und dann rieselt zwischen den Seiten noch so ein bisschen Sand raus. Kann ich gut ab.
Es muss genutzt aussehen. Ja, das ist ganz klar.
So sieht's aus.
Wie glaubst du denn, sich auch der Buchhandel entwickelt in der nächsten Zeit? Wird es Buchhandlungen oder wie lange wird es Buchhandlungen in der Form noch geben?
Also ich gehöre nicht zu den Auguren, die da Prognosen abgeben könnten. Ich kann nur sagen, das hängt ausschließlich von unser aller Verhalten ab. Also auch der prophezeite Tod der Innenstädte beispielsweise ist ja keiner, der eintritt, ohne dass wir es verhindern könnten. Sondern wir entscheiden mit den Füßen darüber, ob das so kommt oder nicht. Und wir gemeinsam können neue Konzepte entwickeln, um zum Beispiel, Leben ist ja mal prinzipiell analog. Also wir fassen einander an im besten Falle. Wir trinken das Wasser und schmecken, wie es schmeckt und fühlen, ob es kühl ist oder auch nicht. Und so unterscheidet sich natürlich auch der Besuch in einer Fußgängerzone vom Kauf eines Produktes via Internet. Ich will das Internet nicht schlecht machen. Und weil ich gerade wieder in der 7. Renovierungsphase irgendwie im Haus stecke, kaufte ich unlängst einen Bohrer, weil es den bei Siemens, darf man hier Product Placement machen, nicht gab, kaufte ich den dann übers Internet. Aber natürlich ist das Erlebnis ein anderes, wenn ich da reingehe und ich erkenne die Dame an der Kasse und die sagt, haben Sie eigentlich Ihre, wie heißt das Ding, Mitgliedskarte? Nein, Ihre Kundenkarte wiedergefunden. Also die erkennt mich und weiß, dass ich so doof war und die Kundenkarte verloren habe. Und das gilt natürlich für den Buchmarkt ganz genau so. Ich weiß nicht, in welcher Form das Buch bzw. die Geschichten erhalten bleiben. Aber solange es Menschen gibt, haben wir einander Geschichten erzählt. Früher ums Lagerfeuer herum sitzend, heute dann über andere Medien. Und daran wird sich nichts ändern. Also der Content, der Inhalt wird bleiben. Ob jetzt gedruckt auf Papier, wage ich nicht vorherzusehen, würde mich freuen.
Aber ich habe es doch gerade eben schon gesagt mit der Vinyl. Die war doch eigentlich auch schon tot.
Yep.
Und jetzt werden wieder neue Werke aufgebaut, also Presswerke, ja. Ob es in Berlin ist oder irgendwo auf dem Land, und die können sich nicht retten. Also wenn ich dann sehe, neue Lieblingsband, Vinylplatte, als erstes ausverkauft, wir warten auf eine neue Pressung. Das wäre vor 10 Jahren, hätten das wahrscheinlich, also das wäre halt wirklich der kleinste Bereich gewesen, die hätte man als letztes noch bekommen. Und jetzt kaum kriegt man es nicht, 3 Stunden später, keine Chance mehr, warten.
Ich spüre auch eine neue Sehnsucht nach Analog im Leben, ja. Nach Begegnung, also direkten Begegnung, einander in die Augen schauen. Und natürlich ist ein Konzert eine ganz andere Nummer. Und wenn ich sehe, die springen vor und hinter mir hoch, dann ist das anders, als wenn ich das irgendwie auf einer Leinwand angucke.
Yeah, das ist, ja, das ist ja jetzt gerade noch mehr. Also diese Livestreams und sowas, ist super, aber man steht davor und denkt sich, jetzt richtig mithüpfen wäre. Ja. Also ich habe letzte Woche Wacken angemacht und dachte mir, ja, ist ganz nett. Aber ich hüpfe dann allein im Kreis und nach einem Song ging es dir, ja, das Wahre ist das jetzt auch nicht.
Also ist ganz gute
Hintergrundmusik, aber irgendwie fehlt das Ganze drumherum. Ja. Ja. Es war auch zu sauber bei mir in der Wohnung.
Ich glaube, das ist im Moment auch diese Situation, die Corona-Zeit, die auch wieder aufzeigt, wie wichtig diese persönlichen Kontakte auch sind. Also das, was du eben beschrieben hast von der analogen Langspielplatte oder von Vinyl, man ist am Anfang begeistert über die neue Technologie und welche Vorteile sie bringt und dass das alles ja sehr viel schneller und komfortabler und einfacher ist, aber man merkt in dieser Begeisterung erstmal nicht, was eigentlich verloren geht, und das kommt dann erst später, weil man feststellt, oh, da war doch früher sowas und so ein bisschen knistern und der Moment, wo ich die Nadel zum ersten Mal draufsetze und sie sich dreht, die Platte und so. Also ich glaube, das ist im Moment auch das, was viele Leute wieder merken, was persönliche Begegnungen auch angeht. Also natürlich ist es schön, dass in vielen Bereichen auch die digitale Kommunikation jetzt einen Schub bekommt, weil wir brauchen sie an vielen Stellen auch, um andere Sachen, die schädlich sind, zu vermeiden. Aber dieses persönliche Gespräch und dass wir heute auch wieder hier so sitzen können, auf 1,5 Armlängen entfernt, aus Sicherheitsgründen und in Netze reinsprechen, das ist doch immerhin besser, als wenn wir jetzt irgendwo miteinander telefoniert hätten oder uns auf einem kleinen, wackeligen Bildschirm gesehen hätten.
Ja, Videokonferenzen sind meine Sache nicht.
Meine auch nicht.
Radio hingegen ist eine ganz andere Nummer. Podcast ist eine ganz andere Nummer.
Podcasts sind toll. Ja. Vor allem dieser Podcast hier.
Einer der besten Podcasts, die ich in den letzten, also 24 bis 48 Stunden gehört habe. Herausragend geradezu. Was an den Menschen liegt, womit sich der Kreis schließt. Das sind immer die Menschen, die es machen, die auch keine Angst haben, zum Beispiel sowas zu produzieren, um mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Wer hört uns zu? Worauf reagieren die Menschen? Das Problem ist natürlich, dass dieses Medium, also Podcast, ein mittelbares Medium ist. Es reagiert jetzt niemand direkt auf uns, abgesehen von den, na, ich sage mal, 50 Leuten, die jetzt hier um uns rumstehen.
Und komisch gucken, lächeln. Was machen die eigentlich hier?
Ja, der Beifall, der ab und zu aufbrandet, das kriegt man natürlich mit und das ist schön, weil es ein direktes Feedback ist. Hat man beim Podcast jetzt nicht so. Aber es ist ja jeder Hörerin und jedem Hörer durchaus erlaubt, auch zu reagieren, zu interagieren mit euch, mit diesem Podcast.
Unbedingt.
Man kann ja, weiß ich nicht, eine Postkarte schreiben oder
oh ja, ich
ein Fax schicken. schicken.
Eine Postkarte an Karrierefjord,
uns,
das wäre wirklich uns mal
eine,
süß.
Eine Vinyl pressen und zukommen lassen.
Auch nicht schlecht.
Nein, aber die Postkarte an Karrierefjord.
Ja, ich finde, das kann man mal, ja, mal schauen, wer die erste schickt.
Der kriegt was?
Okay. Noch ganz viel Beifall und wir werden dann, wenn die angekommen ist, werden wir das ganz besonders inszenieren.
Wir schreiben auf
im
jeden
Podcast.
Fall eine Postkarte auch zurück.
Und, okay, ja.
Und wir schreiben zurück, auf jeden Fall.
Dann entwickelt sich eine tolle Brieffreundschaft wahrscheinlich.
Die erste Postkarte an Karriere vor Fjord kriegt den letzten Captain signiert. Na?
So.
Wow.
Das ist.
Bam.
So, perfekt.
Nochmal ein Statement.
Wir können uns jetzt leider nicht die Hand draufschütteln, aber wir tun das jetzt mal mit den Ellbogen.
Ich bin jetzt ein bisschen uncharmant.
Du hast auf die Zeit geguckt.
Ich bin wieder
sagst,
die Böse, genau, die gesagt, oh Julia, danke. Aber es gibt auch noch 3 Regentropfen dazu und ich habe die Angst um unser Equipment. Aber
haben,
du darfst noch eine abschließende Frage stellen.
Wir haben noch eine lange Liste mit ganz vielen tollen Fragen, die wir uns natürlich ausgedacht haben, professionell, wie wir uns vorbereiten auf so ein Interview. Die wichtigste, die ich jetzt noch loswerden möchte, ist, wie können unsere Hörer und Hörerinnen mit dir denn in Kontakt treten? Bist du auf den sozialen Netzwerken aktiv? Kann man dort Informationen zu deinen Büchern bekommen, wenn man nicht nur 10-mal hintereinander diesen Podcast hören möchte?
Also wenn man denn sehr findig ist, dann gibt es sicherlich die ein oder andere Information. Ich habe mich, also Publizistik ist ja mein Geschäft, aber die ganze Wahrheit ist, dass ich mit diesen sozialen Medien ein bisschen fremdel. Also es gibt irgendwie so Facebook-mäßig so ein paar Versuche, das war alles Mist. Insta war auch irgendwie nix. Dann gibt es eine Internetseite, die heißt, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Die heißt, glaube ich, küstenbook.de. Da versuche ich dann die Lesungstermine zu kommunizieren. Das Einfachste, liebe Leute, ist, ihr geht in eine Buchhandlung eurer Wahl. Da gibt es dann eine Auswahl schöner Bücher. Falls nicht, können die Buchhändler die auch bestellen. Oder aber ihr kommt zu einer Lesung und dann kann man Tag sagen und irgendwie ein Bier miteinander trinken. Okay, ich trinke jetzt nicht so ein Glas Wasser miteinander trinken und einen Schnack halten.
Man geht regelmäßig auf Nordenfestival vielleicht auch, wer weiß.
Ja, genau. Man sieht sich irgendwie hier am Hafen. Da, wo Wasser ist, da bin ich auch.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank. Mensch, ja. Das hätte wahrscheinlich auch jetzt noch locker ganz schön lange weitergehen können. Das Wasser ist noch nicht mal leer, aber
ja, vielen Dank, dass das geklappt hat heute, trotz deiner Verpflichtungen und der Termindruck, das neue Buch oder das
Ich bin
das
dankbar,
nächste,
ich kam weg vom Schreibtisch.
Das nächste fertigstellen zu müssen.
Du hast vielleicht auch ganz viele Geschichten jetzt mit im Gepäck.
Genau,
das Kind.
Das übernächste Buch ist quasi im Kopf schon halb fertig geschrieben, dank des Termins heute hier im Freien bei den netten Menschen aus Schleswig. Und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst und alles Gute. Und die Leute kaufen jetzt, glaube ich, ganz viel noch mehr lieber deine Bücher, wenn sie das hier gehört haben.
Das war und ist keine Verkaufsveranstaltung. Danke, Dito.
Wir kriegen hoffentlich eine Postkarte bald. Also, vielen lieben Dank und Ahoi.
Tschüss.
Tschüss, moin.
Das war eine neue Folge des Karrierefjord Podcasts.
Einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig.
Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner.
In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.